Psalm 8, wir hören auf Gottes Wort zu diesem Sonntag. Ein Psalm Davids vorzusingen auf der Gittit. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, da du zeigst deine Hoheit am Himmel. Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet um deiner Feinde willen, dass du vertilgest den Feind und den Rachgierigen. Wenn ich sehe die Himmel, deiner Finger Werk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst, und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht, über deiner Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan. Schafe und Rinder allzumal, dazu auch die wilden Tiere, die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Ja, danke, lieber Vater, auch heute Morgen für dein freundliches, geduldiges, liebevolles Erinnern, was du in deiner großen Liebe Gutes getan hast, für das Werk deiner wunderbaren, genialen Schöpfung, für das ewig gültige Jahr über dem ganzen Kosmos, Versöhnungsgeschehen durch deinen Sohn Jesus Christus und darin eingeschlossen, dass wir dich als unseren Herrn annehmen durften, du Wohnung in uns gemacht hast, Tag für Tag wir von deiner Güte und Barmherzigkeit leben dürfen. Welch Glück, welch Vorrecht, welch unverdientes Geschenk. Und doch waren und sind wir oft so vergesslich in unserem Alltag, blenden dich aus, vertrauen anderen Mächtigkeiten. Es tut uns leid, Herr Jesus. Und danke, dass du in deiner großen Treue uns immer wieder nachgehst, zurückrufst, zu dir, dem allein die Ehre gebührt. Wir bitten dich jetzt, Gottesdienst, um dein Wort, segne Andreas Schäfer in der Auslegung deines Wortes, bevollmächtige du ihn, möchten Hörer sein, Hörer wie Jünger hören. Danke für deine Gegenwart, lieber Herr Jesus. Amen.
Was ist der Mensch? Nichts. Staub. Mit Nietzsche eine kleine überspannte Tierart, die ihre Zeit noch hat. Ein Irrweg der Evolution, eine Hautkrankheit der Erde, ein Fehlschlag der Natur, eine zu vernachlässigende Größe des Universums. Was ist der Mensch? So heißt es doch hier. Nein, ich habe falsch zitiert. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und das Menschenkind, dass du dich seiner annimmst? Das ist eine ganz andere Frage. Und plötzlich merken wir, völlig anderer Zugang, keine allgemeinen philosophischen Gedanken oder irgendwelche weltanschauliches Blim-Blim, sondern Perspektive des lebendigen Gottes. Mein Gott, wie siehst denn du deinen Menschen, den du geschaffen hast? Komplett andere Sichtweise. Und mit dieser komplett anderen Sichtweise stehen wir heute Morgen natürlich anbeten und staunen vor dem allmächtigen Gott. Und sagen ihm gleich als allererstes, das ist ja der komplette Wahnsinn, was du dir da gemacht hast mit diesem Menschen. Das fällt ja vollkommen aus dem Rahmen. Also die Schöpfung an sich ist ja schon genial, aber das, was du dir mit einem Menschen vorgenommen hast, das ist nochmal ein ganz extra Kapitel. Wir stehen hier und beten dich, den Allmächtigen, an. Haben wir schon versucht mit den Liedern. Danke für alle Mithilfe. Im Himmel wird es besser. Aber jetzt haben wir schon mal ihm das gesagt. Und das, was wir haben im Psalm 8, ist ja nicht nur einfach ein netter Schöpfungspsalm, sondern das, was wir haben, ist ja natürlich eine Konzentration auf das, was über den Menschen, so David, was über den Menschen von Gott her zu sagen ist. Hättest du Psalm 8 zu sagen, damit sie alle nicht gleich am Anfang nervös werden? Je nachdem, was für eine Übersetzung sie haben. Ja, Psalm 2 und 3 ist furchtbar schwierig zu übersetzen. Und es gibt 25 verschiedene nachvollziehbare Übersetzungsmöglichkeiten. Und es bleibt trotzdem schwierig. Das nur zur Beruhigung für alle Geister. Und natürlich ganz, ganz vieles, was hier im Psalm 8 steht, ist tatsächlich ohne Überraschung, ohne Sachparallele im Alten Testament. Auch interessant, hier haben wir es mit purer Offenbarung zu tun. Und natürlich auch ganz klar, haben wir alles erledigt am Anfang, das, was hier dahinter steht, hinter Psalm 8 ist Kapitel 1 und 2 der Bibel. Na klar, hier ist ein prophetisches Weiterdenken dessen, was in den ersten beiden Kapiteln der Bibel geschrieben steht. Was ist der Mensch? Aus der Perspektive des lebendigen Gottes. Und wenn wir so rangehen, dann lass uns zuallererst einmal gucken, wie macht das denn nun David, der Prophet? Wie macht das dieser ganz besondere von Gott gesegnete Mann denn jetzt, wenn er uns diesen Horizont des Menschen aus der Perspektive Gottes beschreibt? Und wenn er uns mit hineinnimmt, dann beschreibt er den Menschen in den Versen 3 bis 9, den Rahmen 2 und 10 lassen wir jetzt noch weg, wir kommen noch drauf. Aber in den Versen 3 bis 9 nimmt er uns mit hinein, diese Sichtweise des Menschen, und hat in der Methodik eine ganz besondere Methodik gewählt, um uns das zu präsentieren, was er aus der Perspektive Gottes über das Menschsein zu sagen hat. Das eine, was er nun zuallererst macht, er wählt 4 Beschreibungen vom Menschen. Da kann man ja ganz unterschiedliche Sachen nehmen. Und er nimmt 4 Beschreibungen. Er nimmt zum einen 2 Beschreibungen, die das Gebrechliche, die das Kleine, das Unbedeutende, das Schwache beschreiben sollen. Das sind diese Säuglinge und kleinen Kinder. Und er nimmt 2 Beschreibungen, die das Irdische, ja fast Sterbliche beschreiben sollen. Denn wenn es nachher in Vers 5 heißt, was ist der Mensch, dann steht da nicht kein normales Wort für Mensch. Dann steht da Enosch, und Enosch meint eigentlich den Gebrechlichen, den sterblichen Menschen. Und wenn dann von den Kindern der Menschen die Rede ist, dann ist von diesen adamitischen Kindern die Rede, und adamitisch meint eben erdbezogen und meint eben dieserweise auch, naja, also mehr als Erde sind sie halt auch nicht. Also er nimmt 4 Begrifflichkeiten, in denen das Unbedeutende, Kleine, Schwache, zeitlich begrenzte, Vergängliche beschrieben wird. So, das ist mal der Rahmen, aus dem er da schöpft, um deutlich zu machen, um wen geht es denn so rein? Vorfindlich geht es um kleine Kinder, Säuglinge, Sterbliche und Erdgeborene. Das ist so ein bisschen die Beschreibung, die Charakterisierung dessen, was er nun hat. Das ist eine. Und das andere nun, was er hier uns deutlich macht in diesem Psalm, ist, dass er keinen einzigen Satz sagt. Keinen einzigen Satz, der nicht in irgendeiner Art und Weise einen Gottesbezug aussagen würde. Ohne Gottesbezug, lass uns das gleich am Anfang deutlich machen, ohne Gottesbezug lässt sich nichts Wesentliches über den Menschen sagen. Eine Menge lässt sich sagen, aber nichts Wesentliches. Hallo nachdenken. Ohne Gottesbezug lässt sich eigentlich nicht Wesentliches über den Menschen sagen. So, biblische Überzeugung. Und wenn wir das nun drauf haben, dann müssen wir einen Schritt weitergehen, dann merken wir, was für eine Liga wir im Psalm 8 sind. Denn die nächste Entdeckung ist natürlich noch faszinierender. All das, was hier vom Menschen in Bezug auf Gott und von Gott zu Menschen gesagt wird, das kann der Mensch von sich aus gar nicht wissen. Das heißt, wenn man es ihm nicht sagt, wenn man es ihm nicht offenbart, dann fehlt ihm das. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Vorentscheidung. Sie merken, da sind wir über 3, 4 Weichen gefahren im Psalm 8, die uns jetzt in ein Gebet hineinführen. Das ist ja phänomenal. Alles, was wir wirklich Wesentliches aussagen können, den Menschen, können wir nur aussagen in Beziehung auf Gott und von Gott zum Menschen. Und alles, was wir aussagen können über den Menschen, können wir nicht von uns aussagen. Das muss uns der lebendige Gott sagen. Das ist zumindest die Überzeugung vom Psalm 8. Wichtige Vorentscheidung. Also willst du was wissen über den Menschen, musst du Gott fragen. Wenn du Gott nicht fragst, fehlt dir Entscheidendes, so die biblische Überzeugung, über das, was zu Menschen zu sagen gibt. Dann landest du eben doch bei der kleinen, etwas überspannten Tierart. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig, das sich bewusst zu machen. Denn damit sind wir natürlich schon beim 4. Schritt, den wir jetzt haben. Den ersten Schritt waren diese 4 Personen. Das zweite ist, dass alles in Bezug auf Gott ausgesagt wird. Das dritte ist, oh, dass ich es höre, kann ich überhaupt nichts aussagen, Wichtiges über den Menschen. Und das vierte ist nun, dass er in diesem Text tatsächlich 4 Mächte nimmt, 4 Autoritäten, 4 Größen, beschreiben Sie es, wie Sie wollen, die er in einen Vergleich setzt. Er einen Vergleich setzt zum Menschen. Er beschreibt ihn nicht an sich, sondern beschreibt ihn in Bezug auf vier Autoritäten, auf vier Größen. Ganz unterschiedliche vier Größen werden in Versen 3 bis 9 genannt. Die erste Autorität, die den Menschen gegenübersteht, sind die Feinde, erstaunlicherweise. Gleich in Vers 3 tauchen Feinde auf, Gottes Gegner, Rachgierige oder wie auch immer man sie die verschiedenen hebräischen Worte übersetzen will. Das ist Vers 3. In Vers 4 taucht die zweite Größe auf. Plötzlich ist der Himmel da und speziell im Himmel eben die Nachtgestirne, der Sternenhimmel, der Mond. Das ist die zweite große, riesige Autorität, die dasteht. Dieses astronomische, faszinierende, gigantische Universum damals wie bis heute. Die dritte Autorität, oh Überraschung, ist Gott selbst. Der Mönch wird in Bezug gesetzt zu Gott selbst. Oder wenn Sie das Wort, was da stehen, nicht im Singular übersetzen wollen, was Sie können, siehe Septuaginta, dann sind es eben Gottwesen, sprich die Engel, siehe Hebräerbrief Kapitel 2. Also das ist die dritte große Autorität. Und die vierte große Autorität, die auftaucht, das ist die Schöpfung. Und da insbesondere so ein großer Fächer, was die Schöpfung betrifft, nicht alles wird gesagt, sondern das, was eben der Hände Werk ist, Schafe, Rinder, wilde Tiere, Vögel, Fische, alles, was da durchzieht, wird das so beschrieben. Es geht so immer weiter in die unterschiedlichen Wellen hinein, die hier nun beschrieben werden. Also vier große Autoritäten. Die Feinde auf der einen Seite, das astronomische System, der lebendige Gott selbst und die Schöpfung, die werden beschrieben. Und jetzt kommt immer wieder interessanterweise ein Vergleich. Wie ist denn der Mensch zu sehen im Vergleich zu diesen Größen? Und man würde ja sagen, wenn man nicht schon wüsste, was da stünde, ja, da hat er von vornherein verloren. Was soll der Mensch denn machen, wenn es um die Gottgegner geht? Was soll der Mensch denn machen, wenn er im Vergleich steht zu astronomischen Tiefe und Weite? Was soll der Mensch denn machen, wenn der Bezug auf Gott definiert wird? Was soll denn machen, wenn die riesige Schöpfung auftaucht? Was ist der Mensch? Was ist denn der Mensch? Und jetzt sind wir ganz erstaunt, wie hier David von Gott her den Menschen im Vergleich wahrnimmt und bestimmt. Das erste Erstaunliche ist, ganz erstaunlich ist, dass hier der David formuliert, das haben wir ohne Parallelen im ganzen biblischen Kontext, dass allein das Stammeln, Babyreden, Kleinkinder, Brabbeln, dass allein diese Artikulation, so heißt es hier eigentlich, dass allein die Artikulation von diesen Menschenwesen aus der Perspektive Gottes eine Festung darstellt, etwas Gegründetes. Eine Festung, etwas Gegründetes, das jedem göttlichen Gegner sagt, stopp. Hier hast du es nicht mit einem Kaninchen zu tun und nicht mit einem kleinen Walfisch und auch nicht mit irgendeiner Raupe. Hier ist ein Mensch. Du hörst einen Menschen brabbeln und die Feinde wissen, stopp, es ist ihnen etwas gesetzt. Das können sie von sich aus überhaupt nicht wissen. Wie wollen sie das wissen? Irgendein Kind quäkt und die feindliche Macht sagt, stopp. Weil der Gott sagt, wenn du das hörst, du meine feindliche Macht, habe ich eine Gründung gesetzt, etwas Festes gesetzt, das dir ein Stoppschild zeigt. Dieses Stoppschild hast du zu beachten. Der Mensch ist in ganz besonderer Weise beschützt. In ganz besonderer Weise beschützt. Anders beschützt als alles mögliche anderes, was sonst in dieser Schöpfung rumkrabbelt. Und die zweite Überraschung ist natürlich, dass jetzt diese Größe des Gestirns auftaucht. Der Nachthimmel steht da. Sie kriegen dieses Universumsgefühl und werden natürlich immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner. Und irgendwann stellt sich natürlich auch Ihnen, wie allen Menschen vor Ihnen, die Frage, sag mal, was soll ich denn eigentlich? Wer bin ich? Was bilde ich mir eigentlich ein? Ist doch der komplette Wahnsinn. Schau dir das an, schau dir diese Dimensionen an, die da geschaffen sind. Und bleib bitte, kleiner Mensch, auf dem Teppich, bitte. Bleib auf dem Teppich. Die paar Jahre, die du hier krummkrömmelst und dann ist das Feierabend, dann löst du dich wieder in die verschiedenen Elemente auf und das war's. Und jetzt sagt Gott durch den David uns, Denkfehler, 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 Denkfehler. Ich gedenke des Menschen. Ich gedenke des Menschen und ich sorge mich um den Menschen. Und das Gedenken Gottes und das Sorgen des Menschen zeigt seine unmittelbare Annahme, seine Fürsorge, seine Zuwendung, seine Gnade. Er sagt, ob da ein Fixstern um die Ecke fliegt, ist mir sekundär. Aber wenn einer meiner Menschen ein Problem hat, dann bin ich da allmächtig, natürlich auf der Matte. Das ist eine völlig andere Dimension. Wir dachten, wir gehen alle unter im großen Universum. Und Psalm 8 sagt gerade umgekehrt, wenn du das anschaust, staunst du darüber, dass der Allmächtige sagt, wenn ich mich an irgendetwas drum kümmere, dann an die Menschen. Wenn ich mich um etwas sorge, wenn man meine Gnade und Güte zuwende, dann meinen Menschen. Der Mensch ist nicht nur beschützt, der Mensch ist auch begnadet, ganz besonders begnadet. Und dann kommt durch die die absolute Spitze, wenn es dir heißt, dieser Vers, der hat ja eine riesen Auslegungswelle nach sich gezogen. Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Unglaublich, unglaublich, komplett irre. Denn den Satz, den können sie von sich aus ja nicht wissen, den können sie nur wissen in prophetischer Interpretation vom allerersten Kapitel der Bibel. Dass Gott gesagt hat, ich habe alles möglich gemacht und ich kann noch alles Mögliche machen und ich kann noch ein paar Schöpfungen machen, wenn ihr wollt. Aber ich habe eine ganz besondere Schöpfung hingekriegt, die in einer besonderen Weise, in einer Ebenbildlichkeit, in einer Gottähnlichkeit konstruiert ist. Und das ist nur und ausnahmslos und im Riesenunterschied zu allem anderen, was ich gemacht habe, der Mensch. Irre! Er hat ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Man steht davor und denkt, das ist ja komplett Wahnsinn, was hier vom Menschen ausgesagt ist. Er ist also nicht nur der Beschützte, er ist nicht nur der Begnadete, er ist in ganz besonderer Weise der Berufene. Er hat eine Berufung wie kein anderes Wesen im gesamten Universum. Wow! Und Abschluss ist, dass der Mensch eine ganz besondere Beauftragung bekommt. Der lebendige Gott zeigt ihm, der die Schöpfung sagt, dein Job. Dein Job. Er hat tatsächlich alles unter die Hände des Menschen getan. Und dann kommt dir so ein Durchgang, eine Durchmusterung, eine glückliche Durchmusterung des Herrschaftsgebietes, hat es einer genannt. Eine glückliche Durchmusterung des Herrschaftsgebietes, dass der lebendige Gott uns das so gibt. Da gehen so die Landtiere und die wilden Tiere und die Vögel und die Fische und die durchziehenden Tiere. Wunderbar aufgezählt. Und irgendwann holt halt dann der Dichter auf, wir könnten noch 73 andere nachfahren und Unterteilungen machen. Das ist ein Herrschaftsgebiet. Du hast eine königliche Aufgabe. In der Schöpfung Gottes hast du eine königliche Aufgabe. Du bist in ganz besonderer Weise beauftragt. Haben Sie es? Wir sitzen sie ganz friedlich in der Höhe und dann sagt der lebendige Gott übrigens, du bist beschützt. Allein das Gebrabbel eines Kindes sagt jeder feindliche Macht, stopp, ein Mensch. Du bist begnadet. Wenn sich um jemand irgendwie kümmert, dann Gott um dich. Er gedenkt deiner und er kümmert sich um dich. Du bist in seinem absoluten Fokus seiner Fürsorge. Und selbstverständlich bist du besonders berufen. In einer Gottebenbildlichkeit, Gottähnlichkeit stehst du vor deinem Gott. Und außerdem hat er dich königlich beauftragt, in dieser Schöpfung unterwegs zu sein. Mein Gott, das ist ja der komplette Wahnsinn. Plötzlich rücken sie alle gerade auf ihren Stühlen und sagen, was, das bin ich? Wow! Mein Gott, was hast du denn da gemacht? Was hast du denn da gemacht? Das ist ja ganz erstaunlich, was du dir da ausgedacht hast mit deinem Menschen. Und mein Gott, natürlich kannst du verstehen, so ganz unmittelbar kann ich das nicht sehen. Also all diese Wahrheiten, beschützt, begnadet, berufen, beauftragt, kann ich nur wahrnehmen, wann? Wenn du mir das sagst, wenn du mir das sagst, wenn ich also meine Ohren geöffnet habe und diese Worte des Allmächtigen über mein Menschsein in meinem Menschsein auch ankommen. Und jetzt sind sie in Teil 2 mit mir. In Teil 2 nämlich, das ist natürlich die große Tragödie von Psalm 8. Das ist das Drama. Dieser Horizont, dieser traumhafte Horizont, diese Beschreibung des Menschen aus der Sicht des Schöpfers, des Allmächtigen, des Gottes, die fehlt. Die fehlt. Die wird überhaupt nicht wahrgenommen. Es ist dunkel, es ist Störung, es ist keine Akustik da, es ist einfach nicht da. Und natürlich fassen jetzt alle Ausleger uns ja auch, dass in diesem Psalm, im Psalm 8, wie hat Stelitsch gesagt, die Karikatur dieser Stellung durch die Sünde der Psalmist völlig unbeachtet lässt. Tatsächlich. Wird gar nicht beschrieben. Aber gerade in seiner Reinheit, seiner Schönheit, wie der Psalm dasteht, empfindet man es umso schrecklicher, dass das, was über den Menschen da gesagt wird, der Mensch selbst im Durchschnitt überhaupt nicht registriert. Das ist ja ein Drama. Ich habe also eine Setzung von Gott, die ist unglaublich. Da stehe ich aufrecht und danke dem Allmächtigen und bete ihn an. Du bist der Beschützte, der Begnadete, der Berufene, der Beauftragte und ich weiß es nicht. Und verstehen Sie, wie das jetzt uns verdeutlicht in diesem zweiten Teil, dann findet da etwas Furchtbares statt. Etwas wirklich Furchtbares statt. Denn wenn der Mensch tatsächlich aus der Beziehung zu Gott herausbricht, dann fällt ja damit auch seine besondere Beschreibung für ihn weg. Die Beschreibung fällt weg. Er weiß nicht mehr, wer er eigentlich ist. Er hat nicht mehr die Betriebsanleitung für sich. Und indem er nicht mehr die Betriebsanleitung hat, was soll er denn jetzt machen? Er hört ja nicht mehr das, was im Psalm 8 steht. Und jetzt erleben wir, wie dieses Drama sich in der Menschheitsgeschichte in einer furchtbaren Weise einfach ausgeübt hat. Das kann ja dann nur eine riesengroße Not darstellen. Ohne Gott verliert der Mensch die Qualitäten seines Menschseins. Und all das, was wir jetzt gerade gesagt haben, beschützt, begnadet, berufen, beauftragt, das bröckelt alles weg. Und wenn ich jetzt nicht mehr beschützt bin, wenn kein Stoppschild mehr da ist für die diabolischen Mächte aller Sorten, dann rauscht der Feind da rein und beherrscht das System. Kein Stoppschild hält ihn mehr auf. Und er übernimmt die Herrschaft im Menschen und der Allmächtige setzt keine Bremse mehr. Und wenn die Gewissheit der Fürsorge, der Annahme, der Zuwendung, des Gedenkens Gottes nicht mehr bewusst ist, einfach wegfällt, wenn das nicht mehr da ist, ja, was soll der Mensch denn dann machen? Dann ist er grottenallein. Ja, dann muss er irgendwie gucken, dass er klarkommt. Und dann fängt er irgendwie an zu rudern. Und zwar diesen wahnsinnsbescheuerten Extremen von Verzweiflung auf der einen Seite, von Bauen eigener Schutzräume und Welten auf der Angst auf der anderen Seite, komplette Hybris, alles, was dazugehört. Denn ich habe ja nicht mehr den einen, der meiner gedenkt und der sich meiner annimmt. Ich habe ihn ja nicht mehr. Also muss ich irgendwie gucken, dass ich klarkomme, wenn ich jetzt niemanden mehr habe in dieser Weise. Und wenn ich dann nicht weiß, wer ich bin in meiner Berufung, wenn ich nicht mehr weiß, wer ich bin, du hast ihn wenig niedriger gemacht, aber in Beziehung zu diesem Gott, wenn ich das nicht mehr weiß, dann kriegen sie ein Szenario der Geschichte der Menschheit der letzten paar tausend Jahre. Aber natürlich, ist ja nachvollziehbar, wenn ich es von Gott nicht mehr gesagt kriege, dann mache ich es natürlich selber. Dann mache ich es selber. Und dann lande ich auf der einen Seite in dieser Wahnsinnsüberheblichkeit, die den Menschen kennzeichnet seit Jahrtausenden, und auf der anderen Seite diesen dramatischen Absturz, den der Mensch von sich aus dann zeigt und auch den anderen Menschen gegenüber. Und was soll ich denn machen? Wenn er mir nicht mehr sagt, wenn ich gar nicht weiß, was ich bin, dann muss ich mich ja selbst erfinden. Ich muss also mir sagen, oh, was für eine Katastrophe. Ich muss mir sagen, wer ich bin. Ich muss mir sagen, wie ich mich zu erfinden habe, wie ich mich heute zu sehen habe. Und Sie sehen die Problematik in unserem ganzen gesellschaftlichen Kontext. Ich muss also mir selber mein Ich geben und meine Wertigkeit. Und ich merke, wie wahnsinnig anstrengend das ist. Woran mache ich das denn fest? Wie halte ich das denn aus? Wie bestimme ich das denn? Wer sagt mir das denn? Sage ich das nur? Sagen das die anderen? Wo komme ich denn dahin? Und sie spüren mit mir die Tragödie. Und wenn ich gar nicht mehr weiß, dass ich eine königliche Beauftragung habe, dann rausche ich natürlich rein den Missbrauch meines Herrschaftsgebietes. Und da muss ich nicht gar nichts zu sagen. Was das bedeutet, dass der Mensch sein Herrschaftsgebiet missbraucht hat, das haben sie vor sich. Und jetzt merken sie, plötzlich ist die ganze Schönheit von seiner Macht weg, richtig? Oh Mist! Aber stand doch drüber, Herr, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Wie hast du den Menschen gesetzt, beschützt und begnadet und berufen und beauftragt. Wahnsinn, mein Gott, wie schön, wie schön, wie schön. Und von all dem Schönen aus Psalm 8 ist nichts mehr übrig geblieben. Reste. Und jetzt sind wir so unglaublich dankbar, dass wir eine Auslegungserweiterung haben. oder eine Vertiefung oder einen weiteren Horizont oder nennen Sie es, wie Sie es wollen. Denn der Psalm hat ja eine traumhafte, neutestamentliche, erweiterte Wirkungsgeschichte. Können Sie alle Ruhe nachlesen und am Nachmittag beim Kaffee trinken oder schon beim Mittagessen oder bei beidem. Und da müssen Sie nachlesen, Matthäus 21, da zitiert nämlich Jesus für sich, Psalm 8 und sagt, jetzt passiert übrigens gerade ganz Entscheidendes in der Dimension von Psalm 8, das müssen Sie nachlesen. Sie müssen natürlich nachlesen, ganz besonders den Hebräerbrief Kapitel 2. Der Hebräerbrief Kapitel 2 zitiert erstaunlicherweise der uns unbekannte Autor des Hebräerbriefes genau diesen Psalm. Und sagt, der Mensch, der ganz besondere Mensch, von dem Psalm 8 spricht, das ist übrigens Jesus, der Messias. Und diesen Jesus, den Messias, der kommt ja aus der Welt Gottes, der ist Gott. Und er, jetzt nimmt er den Psalm 8 für Jesus auf, der hat sich eine kleine Zeit erniedrigt und hat in dieser Erniedrigung in ganz besonderer Weise sein Leben gegeben, damit die Dunkelheit, damit die Nacht der Menschen nicht da bleibt. Er ist hinuntergestiegen in die Niedrigkeit der Sünde, um den Menschen, der der ganzen Vergessenheit von Gott und seiner Setzung im Dunkeln gelandet war, wieder da herauszuholen. Und jetzt fängt Gott in Jesus Christus an, die Herrschaft zu übernehmen. Deswegen müssen Sie zusätzlich lesen, 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Da wird wieder der Psalm 8 aus messianischer Perspektive gedeutet. Und wenn Sie noch wollen, nehmen Sie Epheser 1 dazu, dann sind Sie den ganzen Nachmittag beschäftigt. Und dann merken Sie plötzlich, jetzt kriegt dieser Psalm, er kriegt ein Rettungsprofil. Oh mein Gott, du lässt den Menschen nicht in seinem fehlenden Horizont da vor sich hin vegetieren. Du schickst im erweiterten Horizont tatsächlich, du schickst deinen Sohn, du schickst Jesus Christus. Jesus kommt, um den Menschen wieder zum Menschen zu machen. Kennen Sie diesen wunderschönen Weihnachtstext? Ich weiß, ein bisschen früh, aber es hilft jetzt nichts. Diesen wunderschönen Weihnachtstext aus dem Titusbrief. Ich habe jetzt wieder gedacht, vielleicht muss ich das doch mal Weihnachten machen. Das sagt das Paulus so. Als aber erschien die Güte, Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes. Da steht er so da. Gott liebt Menschen. Er hat sie in ganz besonderer Weise gemacht. Er hat sie ganz besonders gemacht. Das gilt, was in Psalm 8 steht. Das gilt. Beschützt, begnadet, berufen, beauftragt. Das gilt. Und da ist alles kaputt gegangen. Was macht er jetzt? Die ganzen Tonklumpen zusammendrücken und nach vorne. Nein. Er schickt seinen Sohn. Als aber erschien die Güte, Freundlichkeit, die Menschenliebe Gottes, unseres Heilandes, da macht er uns selig. Durch Jesus Christus, unseren Heiland. Und jetzt tatsächlich, weil er die Menschen so sehr liebt, jetzt geht das Licht wieder an. Ohne Christus haben wir Psalm 8 verloren. Es bleibt dunkel. Ich höre es ja nicht. Ich weiß es ja nicht. Ich sehe es ja nicht. Ich lebe ja nicht in dieser Welt. Und in Christus geht das Licht wieder an. Mit Christus ist die gestörte, dunkle, verworrene Beziehung dieser wunderbaren Kreatur des Menschen wiederhergestellt. Er kann wieder zurück. Und jetzt beginnt etwas unwahrscheinlich Schönes. Jetzt bekomme ich einen neu, erstmals geschenkten, offenbarten Horizont. Der Mensch von seiner Sünde durch Jesus Christus befreit, mit Heiligen Geist beschenkt, mit Glauben in einer Vertrauensbeziehung zu Jesus und zum Vater hineingesetzt, kann wieder sehen und hören. Und jetzt steht dieser Mensch da und sagt, jetzt begreife ich erst, was ich eigentlich bin. Ich komme zu dir, meinem Gott. Ich komme zu dir, meinem Gott, und begreife zum ersten Mal, was du gedacht hast, als du mich konstruiert hast. Ich verstehe zum ersten Mal richtig, was es heißt, Mensch zu sein. Und zwar in Beziehung zu Gott und von Gott her gedacht und von Gott her erklärt und beschrieben. Jetzt begreife ich es. Ich danke dir. Stellen Sie vor, Sie haben ein Auto, das steht bei Ihnen in der Garage. Und niemand hat Ihnen erklärt, wozu das eigentlich da ist. Aber Sie begreifen so im Laufe des Daseins, oh, das ist gemütlich, die Sitze sind gemütlich. Man kann sich dann aufhalten. Und Sie denken, oh, das war wie so eine Art Outdoor-Wohnzimmer. Das ist so die Idee. Und dann richten Sie sich da ein, stellen die Kaffeekanne hin und kleine Tischdecke vorne auf das Ding. Manches verstehen Sie auch nicht, so komische Schalter und Knöpfe. Pff, meine Güte. Sie haben für sich entschieden, das ist ein Wohnzimmer. Und dann leben Sie in diesem kleinen Wohnzimmer Ihres Autos vor sich hin und leben das so vor sich hin. Und der das Auto gebaut hat, denkt, Mann, es muss doch jemand geben, der dir erklärt, wofür das da ist. Jetzt gammelt das Ding schon Jahre da in deiner Garage rum. Und keiner hat dir erklärt, wie das funktioniert. Ist ja auch nett, dass du da drin deinen Kaffee trinkst und ein bisschen da vor dich hingammelst. Aber dazu habe ich das doch nicht gemacht. Und dann kommt der Tag, an dem zum ersten Mal jemand kommt, der mit dem Autoschlüssel auftaucht. Der schiebt erst mal ihre Tischdecke weg und räumt den Kaffee weg. Und dann sind sie völlig baff, was er da macht mit den Knöpfen und Schaltern und fährt aus der Garage raus mit ihrem Wohnzimmer. Und das kann doch alles gar nicht sein. Was passiert denn jetzt? Habe ich überhaupt nicht gewusst. Denken Sie selber heute darüber nach. Verstehen Sie, was das bedeutet? Wer bin ich denn? Wenn ich so eine kleine, übertriebene Tierart, die noch nicht ganz durch ist, bin ich ein Stäubler im Universum? Muss ich mich selbst erfinden? Heute bin ich so, morgen bin ich anders. Und jetzt kommt Gott zu mir und sagt, du, ich kann es dir erklären, ich habe dich nicht erfunden. Ich habe dich gemacht. Ich weiß, wie du funktionierst. Willst du wissen, was du bist? Was du von mir, vom Schöpfer her bist? Willst du es wissen? Du bist zuallererst geschützt, denn du bist ein Mensch. Ich habe für dich einen Schutzzaun aufgerichtet, dass die diabolischen Mächte, Feinde, meine göttlichen Feinde und Mächte, dass die nicht an dich ran können. Zaun, Ende, aus, Feierabend. Du brauchst nur einmal lallen, artikulieren und jeder Feind weiß, oh stopp, ein Mensch, Feierabend, da ist Gott dahinter. Du bist beschützt, du bist begnadet. Jeden Tag, du Mensch, gucke ich nach dir, nach wem denn sonst? Die Sterne interessieren mich doch nicht. Nach dir gucke ich. Wie geht's Ihnen? Wie geht's ihr? Was macht sie? Du bist absolut im Fokus meiner Fürsorge. Du bist so im Fokus meiner Fürsorge, dass du gar nicht weißt, wie sehr du im Fokus meiner Fürsorge bist. Ich bin haargenau. Und du bist auch in ganz besonderer Weise beauftragt. Ich habe dich direkt unmittelbar angesiedelt. Ich habe dir, das wirst du in Zukunft mal kapieren, das weißt du jetzt noch nicht, du kleiner Mensch, aber ich habe dir eine Stellung gegeben, einer Gott-Ebenbildlichkeit, dass in dir, wenn ich dich anschaue, erkenne ich mich wieder. Hab dich mit Adel gekrönt, heißt es, da hab dich wie ein Schmuckstück gemacht und konstruiert und gewollt. Und ich habe dich beauftragt, königlich beauftragt. Das bist du, du Mensch. Hör auf, mit deinem Leben Wohnzimmer zu spielen. Fahr mit dem Auto raus. Fang an zu leben. Steh auf und nimm diese geoffenbarte Wahrheit für dich tatsächlich in Anspruch. Was passiert denn dann, wenn sie das tun? Jetzt kommt der Rahmen. Denn der Rahmen sagt nun, wenn ich im Leben vom Horizont, vom Psalm 8 anfange zu leben, mein Leben zu sehen, zu definieren, zu verstehen, dann geschieht was ganz Faszinierendes. Jetzt bin ich wieder im Rahmen. Denn im Psalm 8 haben wir 2 und 10 eine Rahmenbildung. Beide Verse sind identisch. In dem Rahmen findet er statt. Wie sieht der Rahmen aus? Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Das ist der Satz. Jetzt bin ich im Rahmen. Nun muss man sagen, sobald Sie den Vers lesen, wissen Sie, der stimmt nicht. Denn Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen? Nein. Noch nicht. Also wer kann den Satz nur sagen? Herr, unser Herrscher. Unser Herrscher. Zum allerersten Mal im Psalmbuch taucht der Plural der lobenden Gemeinde auf. Jetzt geht's los. Hört bis Psalm 150 nicht mehr auf. Jetzt zum ersten Mal. Die, die das geoffenbart bekommen haben, die, die das wissen, die, die durch Christus wieder sehen und hören können, die, die verstehen, was es heißt, Mensch zu sein, die sagen, Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name, irgendwann auch in allen Landen. Aber wir fangen schon mal an, wir sind im Rahmen, wir sind im Rahmen. Sind Sie im Rahmen? Sind Sie drin? Darf ich es einfach mal so heute Morgen so sagen? Ist das für Sie das Lebenskonzept? Wo Sie sagen, na klar, das passiert. Jesus ist mein Leben gekommen, ich bin Christ geworden, habe die Augen geöffnet bekommen, habe die Ohren. Ich weiß, wer ich bin von Gott beschützt, begnadet, berufen, beauftragt, bin ich. Oder sagen Sie, weiß ich so richtig, ob schon oder nie oder wie auch immer. Ach, darf ich diesen Psalm 8 heute Morgen zum Anlass nehmen, ihn Mut zu machen, ihn von ganzem Herzen Mut zu machen. Wenn das, was heute Morgen hier gesagt, gesungen, ihn bezeugt worden ist, durch ihr Kopf und Herz in ihre Personalität ankommt, dass sie mit ganz großer Freude auf diesen Gott zugehen. Dass sie auf ihn zugehen. Dass sie sagen, ja okay, mein Gott, ich packe meine Tischdecke beim Kaffeegeschirr in meinem Auto ein und ich will zu dir und will das annehmen, was du aus mir gemacht hast, dass du mich tatsächlich durch Jesus Christus gereinigt hast, von der Gottesferne befreit, ich jetzt wieder ganz neu erstmals zu dir kommen kann und sagen kann, mein Gott, mein Herrscher, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name. Und wenn Sie sagen, das ist ja nachvollziehbar, meine Güte, das ist für mich gar nicht so gewöhnlich. Ich bin ja nur an die Tischdecke gewöhnt und das Kaffeetrinken im Auto. Wie komme ich zum Autofahren? Wie komme ich da rein? Wie kann das bei mir funktionieren? Dann sage ich Ihnen, es ist eine ganze Reihe Autofahrer, also geistlich gesprochen. Es ist eine ganze Reihe von Menschen, die sagen, so ist es bei mir gewesen. So bin ich zum Glauben an Jesus gekommen. Und schnappen Sie eine von diesen 500 hier und dann können Sie mit dabei sein. Beim Rahmen und sagen, Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Und wenn Sie jetzt sagen, meine Güte, ich hänge da ja im Livestream rum, ich habe gar keine 500 Menschen da bei mir, dann dürfen Sie sich gar nicht hier melden. Ja, aber natürlich, wir kriegen das hin. Wir verbinden Sie mit irgendeinem von diesen Jesus-Leuten, wo auch immer Sie rumhängen und dann werden Sie mit uns gemeinsam diesen Herrscher loben wissen. Das heißt Menschsein. Menschsein heißt, ich bin in Christus, in die Beziehung zum lebendigen Gott gekommen und habe es wieder verstanden, wer ich bin. Ich bin beschützt, begnadet, beauftragt, berufen. Das bin ich. Das heißt aber, merken Sie was bei dem Psalm? Bei uns geht's gut. Ist ja der Wahnsinn. Haben Sie verstanden, wer Sie sind? Sie sind kein Eichhörnchen, kein Krokodil, kein Schimpanse, kein Bakterium oder was auch immer. Sie sind Mensch. Wow. Und in dem Moment, verstehen Sie, passiert was. Wissen Sie, was jetzt passiert? Das hat eine unglaublich therapeutische Kraft. Mein Gott, das hast du aus mir gemacht. Das habe nicht ich gemacht. Das hast du aus mir gemacht. Du hast das gemacht. Das bin ich von dir her und für dich. Das bin ich. Danke, mein Gott. In Jesus danke. Und kaum hat sich das ein ganz klein wenig durchgesetzt, kommt ein weiteres Universum auf Sie zu. Das Thema kriegt diese berühmte andere Seite. Ja, wenn das für mich gilt, dann gilt das ja für Sie auch. Also mit mir habe ich schon Schwierigkeiten gehabt, das zu akzeptieren, aber bei ihm, okay, also verstehen Sie, jetzt kommt die andere Seite dazu. Und plötzlich merken wir, was für eine Kraft das hat. biblisches Menschenbild, geoffenbartes biblisches Menschenbild zu verstehen. Jeder einzelne Mensch auf diesem Planeten, der da ist, der war, der noch kommt, steht unter Psalm 8. Jeder einzelne Mensch, geschützt, begnadet, berufen, beauftragt. Das kann doch nicht ohne Wirkung bleiben. Unser Verständnis vom Menschen, Umgang mit Menschen, Würde des Menschen, Anfang und Ende des Lebens, also wir können alles durchdiskutieren. Psalm 8, das ist ein Offenbarungstüröffner. Ein Offenbarungstüröffner. Einer hat gesagt, das wäre eine kleine Theologie der Menschenwürde. Das ist viel zu wenig, kleine Theologie der Menschenwürde. Das ist die große Theologie des göttlichen Menschenbildes. Die große Theologie des göttlichen Menschenbildes. So ist der Mensch, sagt Gott. So ist er. Also, eine therapeutische Wirkung geht aus, ein Wahrnehmen des anderen geht aus. Und kaum haben wir das schon kaum gerafft, kommen wir zu einem, ganz kurz, den machen wir jetzt noch, einem theologischen Upgrade, das neutestamentlich natürlich uns jetzt endgültig sprengt. Denn das haben natürlich alle Jesus-Leute der letzten 2000 Jahre geschnallt. Dass der allmächtige Gott nicht nur, schon das ist ja der komplette Wahnsinn, uns wiederherstellt. Also der Mensch, der in der Dunkelheit gelandet ist, der Mensch, der rausgerutscht ist aus dem Menschenbild, der Mensch in der Finsternis, der Mensch in der Besetzung vom Bösen, bum, 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 bum. Und jetzt kommt Jesus und holt uns da wieder raus und stellt uns hin und sagt, jetzt bist du wieder Mensch, du bist wieder in guter Weise auf der Basis von 1. Mose 1 und 2, dann würden wir schon sagen, Halleluja, Wiederherstellung, herzlichsten Dank, allmächtiger Gott. So das Upgrade heißt, du wirst sogar noch mehr. In Jesus Christus sagt uns nämlich jetzt die Bibel vom Menschenbild her, ich toppe es noch, ich toppe es noch, ich mache dein Menschsein noch zu einem ganz besonderen Beziehungssein mit mir, dem allmächtigen Gott, deinem Schöpfer und in Jesus Christus jetzt deinem Vater. Ich nehme dich, den Menschen, in Familienrechte rein. Jetzt natürlich alles aus. Nein, sagt das Neue Testament, ist noch nicht alles aus. Wir können es noch ein bisschen toppen. Wir können es noch mal toppen. Und dann kommt Jesus und sagt, du, weißt du, was ich vorhabe? Ich habe vor, dass ich dich, den Menschen, den ich wiederhergestellt habe, dem ich meine Gnade gegeben habe, der schon in dieser Art und Weise wieder in diesem adamitischen Stand von 1. Mose 2 wiederhergestellt ist. Ich möchte dich gerne in meiner Personalität haben. Ich ziehe dich in meine Person hinein. Du wirst Glied an meinem Leib. Und spätestens jetzt natürlich, ich weiß, verstehe ich, jetzt sind alle Sicherungen raus und was können wir denn jetzt noch machen? Was können wir jetzt noch machen? Und jetzt merken Sie, das ist ja keine Vorlesung. Psalm 8 ist ja keine Vorlesung. Sondern Psalm 8 ist das, was rauskommen muss. Was muss rauskommen? Ein Hymnus. Ein Hymnus muss rauskommen. Was sollen Sie denn machen? Sie können nur noch eins sagen. Sie können jetzt nur noch sagen, danke. Danke. Mein Gott, danke. Mit meiner kleinen Kreatur hast du mein Menschsein in einer neuen Art und Weise wieder auf den Leuchter gestellt. Und ich darf mein Gegenüber begreifen und verstehen, als in gleicher Weise. Ich kann den Lösungsansatz in Jesus begreifen. Ich kann wahrnehmen, Menschheit wahrnehmen, verstehen. Und ich komme in Jesus zu dir und kriege ein doppeltes Upgrade. Ich werde nicht nur wiederhergestellt in die Schöpfung, sondern ich bekomme Familienzugang und persönliche Verbindung mit dir. Mein Gott, was hast du aus mir gemacht? Was hast du aus mir gemacht? Wenn das ankommt, wenn das lebt, dann leben wir diesen Rahmen. Und dieser Rahmen heißt, Herr unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Ich bete dich an. Und ich werde auch in diesem Tag und den vor mir liegenden Tagen, wenn du mir die Gnade antust durch deinen Heiligen Geist, der in mir Wohnung genommen hat, dass du mich an dieses Menschenbild erinnerst, dass du mich daran erinnerst, was ich in dir bin. Denn nur von dir her kann ich mich verstehen. Beschützt, begnadet, berufen, beauftragt mit göttlichem Familienanschluss in der Person des Christus zu Hause. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein wunderschöner Name, dein Jesus-Name. Wir beten dich an. Komm, das tun wir jetzt. Ach, mein Gott, wir begreifen es immer mehr und danken dir immer mehr dafür, dass das so genial von dir gemacht worden ist. Nicht nur, was du gemacht hast, sondern auch, wie du es uns transportierst, durch die Offenbarung deines Wortes, durch das Aufnehmen, das Hören, das in Kopf und Herz hineinnehmen. Und so stehen wir heute Morgen vor dir und danken dir für das Geschenk des Menschseins. Du hast uns geadelt, indem du uns zum Menschen gemacht hast. Und wir beten dich an über den Beschützen, Begnaden, Berufen und Beauftragen, das zu uns gehört. Und wir danken dir für Jesus, diesen wunderschönen Namen, in dem wir das alles haben und in dem wir diese Vertiefung hineingehen dürfen, zur Familie Gottes gehören zu dürfen, ja, zur Christusperson selber. Wir beten dich an. Und wenn das so in unserem Kopf ankommt, im Herzen ankommt, dann nehmen wir das wahr mit ganz großer Dankbarkeit, sehen unseren Selbstwert angebunden an dich, unseren Gott, sehen den Wert des anderen angebunden an dich, unseren Gott, und bitten dich, dass du uns daran erinnerst. Wir brauchen diese Erinnerung. Immer wieder neu. Und deswegen bitten wir füreinander heute Vormittag, wir bitten füreinander, gib, dass die Wahrheit von Psalm 8 in diesen Tagen mitschwingt, mitklingt, auftaucht, bestätigend oder korrigierend oder zurückrufend oder stabilisiert oder wie auch immer. Herr, lass uns unter diesem wunderschönen, gestifteten Menschenbild von dir unterwegs sein. Beschützt, begnadet, berufen, beauftragt, zur Familie Gottes, zur Person Jesu gehören dürfen. So wollen wir leben und darin dich anbeten. Dich, den Herrscher über alles. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.